ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als sie in der Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Mein Greifswalder Zeiten, wo es auch ein kirchenmusikliches Institut gab und viele junge Kirchenmusiker rumsprangen. Und auch später habe ich es gemocht oder ja, fand ich es faszinierend, den jungen Kirchenmusikern zuzuhören, wenn sie sich ausprobierten an der Orgel oder auch anderwärtig. Und da kam es nicht selten vor, dass so ein Kirchenmusiker seine Bestimmung darin sah, die alten Choräle mit ihren eigenen neuen Ideen zu kombinieren und dadurch hervorzuholen, eine bestimmte Stimmung. Und da der künstlerischen Freiheit keine Grenzen gesetzt sind, da kam so manches Mal zusammen, dass so ein virtuoses Choralvorspiel mit ein paar Dissonanzen und Entfremdungen versehen worden ist. Und wenn ich dann so die Gottesdienstbesuche anschaute, dann merkte ich, das sorgte nicht immer nur zu großem Erstaunen, sondern mehr zu einer Verstimmung, die dazu führte, dass mancher vielleicht dem Musiker seine B-Stimmung absprach. Vielleicht kennen Sie das auch oder kennt ihr das auch, vielleicht auch von anderen Musikern, wo ihr dachtet, oh, das habe ich erwartet und es kam was ganz anderes bei raus. Da hat jemand seine Bestimmung gesehen, seine eigene Note zu setzen und das hat uns ein bisschen verstimmt. So ähnlich ist es hier auch bei diesen Lebensberichten. Dem ganzen Lebensbericht von Jesus, egal welchen Evangelium wir es lesen, aber in den drei ersten noch am meisten, da merken wir, dass zu einer bestimmten Melodie, wie Jesus sozusagen vorgestellt wird, einen bestimmten Klang, sich auf einmal ein neues Thema einmischt. Es wird eingeflochten sozusagen in die Texte und Erzählweise und es wird immer stärker und dominiert am Ende sogar ziemlich stark. Und dieses ist erstmal befremdlich. Schauen wir uns das an. Jericho. Warmer Wind trägt Menschenlärm durch die staubtrockenen Straßen. Und ein Mann sitzt da am Straßenrand und schaut auf. Er schaut auf nicht, um zu sehen, weil er sieht nichts, sondern weil er versucht zu hören, was da kommt. Der Lärm wird immer größer, es hören Menschen zu sein, eine Menschenansammlung, die da kommt. Und was er merkt ist, dass da es vor allen Dingen anscheinend um eine Person zu gehen scheint. Um die drehen sich alle. Und er fragt nach, wer ist das, der da kommt? Und ihm wird gesagt: Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, der Rabbi, der Schreiner, der Rabbi wurde. Und als der Blinde anfängt zu schreien, da unterbrechen sie ihn und versuchen ihn zur Ruhe zu bringen. Denn die Aufgabe eines Rabbis ist doch zu lehren und wir haben zuzuhören. Hier geht es um Lebensratschläge. Manchmal denke ich, ja, das ist die Bestimmung, die wir ihm vielleicht auch vergeben haben und gegeben haben, diesem Jesus, gerade auch als Kirche. Es ist ein Vorbild, es ist ein Lehrer mit großartigen Gedanken und gewaltiger Ethik. Ein Ethiker, dem wir zu folgen haben. Und unser Job ist es, ihm zuzuhören, zu staunen, ruhig zu sein, ihn zu betrachten. Und alle, die das von Jesus erwarten, die werden fündig werden. Und sie werden fasziniert sein und beeindruckt und vielleicht manchmal ans anerkennend nicken, wenn sie seinen Worten lauschen. Doch diesem Mann ist das zu wenig. Er hat eine andere Bestimmung für diesen Jesus. Er ruft ihn auch nicht Rabbi. Er ruft ihn nicht Jesus von Nazareth. Er ruft ihn Sohn Davids und gibt ihm damit den Titel des Messias. Du bist der Retter. Und er schreit, und das wollen die Leute nicht. Du Sohn Davids, erbarme dich, sieh mich, kümmere dich um mich, komm zu mir. Nicht mehr Jesus von Nazareth, sondern der große Retter. Und diesem Retter, den gilt es mit meiner eigenen persönlichen Not zu konfrontieren, nicht nur andächtig zu lauschen. Der muss konfrontiert werden mit dem, was in meiner Seele, in meinem Leben kaputt ist, damit das heil macht. Und Jesus scheint sich darauf einzulassen. Er ruft ihn zu sich. Und aus der distanzierten Vorlesung wird auf einmal eine Begegnung auf Augenhöhe. Ein Blinder und ein Sehender. Und der Sehende fragt, was soll ich machen für dich? Ich mag diese Frage. Denn der Blinde hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er kann das große Wagnis eingehen und dabei gnadenlos enttäuscht werden. Jesus überfordern, ihn bloßstellen, zum Gespött der Menschen werden, selber verbittert sein. Nämlich, wenn er fragt, ob er heil wird. Oder er könnte auf die sichere Seite gehen und könnte sagen, ach, vielleicht ist er doch nur der Lehrer, ein gutes Vorbild, ich bitte ihm um einen gewaltigen Almosenbeitrag. Und wenn so viele Leute da sind, wird er schon was fallen lassen. Er entscheidet sich für Ersteres. Und er bittet ihn, mach mich sehend. Und die Antwort von Jesus heißt, du hast mir die richtige Bestimmung zugeteilt. Du hast was erwartet, was die anderen vielleicht nicht erwartet haben. Und du hast richtig erwartet, sei sehend. Ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Welche Bestimmung du ihm gehst, Lehrer, Ethiker, Ratgeber oder Retter, Wunderheiler, der mächtige, starke. Was erwarten wir von ihm? Und je nachdem, was wir von ihm erwarten, so reagiert er auch auf uns. Er drängt sich nicht immer auf, nein, das macht er höchst selten. Doch die Kombination dieser zwei Texte lässt uns noch was anderes fragen. Was sagt er denn über seine Bestimmung? Und jetzt wird es konfus. Denn wenn wir ihn fragen, dann sagt er, meine Bestimmung, du willst meine Bestimmung wissen? Ich bin gekommen, das zu erfüllen, was geschrieben steht. Ah, der Große, der Held, der König. Ich bin gekommen, und damit ich verlacht werde, verspottet, gefoltert, getötet. Und dann stehe ich von den Toten wieder auf. Das ist meine Bestimmung. Darin sehe ich meinen Weg. Erst einmal ganz ausführlich, Ohnmacht statt Macht. Der Weg in den Tod statt in das Leben hinein. Und die Reaktion darauf ist Unverständnis, totales Irritiertsein. Keine Jubelrufe, keine Begeisterung, auch kein anerkennendes Nicken dem Lehrer gegenüber, sondern Verwirrung. Wisst ihr, und schon diese Gegenüberstellung trifft uns. Denn nicht nur die Leute sind verunsichert, sondern wenn wir das auf uns wirken lassen, dann wird es uns immer und immer wieder verwirren. Und die ganze Passionszeit über verwirrt es mich und nimmt seinen Höhepunkt zu Karfreitag, wenn ich darüber predigen darf. Warum musste er sterben? Warum sieht er darin seine Hauptbestimmung? Er sagt ja, meine Bestimmung ist größer, als deine Bedürfnisse zu erfüllen. Mehr als ein Wunscherfüller, mehr als ein Heiler. Mein Weg führt in die Dunkelheit, genauer gesagt in eure Blindheit, nämlich die ihr nicht kennt. Nicht nur äußere Blindheit, sondern innere. An anderer Stelle, nicht im Lukas-Evangelium, aber in den anderen Evangelium verwendet er genau an dieser Stelle das Wort muss. Der Menschensohn muss diesen Weg gehen. Nicht, ich bin gekommen, um diesen Weg zu gehen, um zu sterben, sondern ich muss sterben. Es gibt eine Notwendigkeit zu sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Die Welt kann nicht erneuert werden, noch kann es dein Leben, solange ich nicht sterbe. Warum dieses Muss? Dieser Zwang. Er ist nicht nur unserer äußeren Not wegen gekommen, sondern unserer inneren Not, unserer inneren Blindheit. Ich will es mal an einem Beispiel machen, das uns gerade sehr beschäftigt. Virus. Und zwar ein körperlicher Virus. Ist im Munde aller. Wenn wir über Corona reden und denken und hören und sehen, wie auf einmal ein Virus in dieser Welt um sich schlägt und wir wissen nicht, was wir entgegenhalten sollen, anstatt uns nur können uns nur schützen und hoffen, dass er irgendwie eingeht. Noch haben wir kein Heilmittel. Und manch einer schlägt sich mit seinem anderen, kleineren Virus rum. Und es sind viele, die gerade erkrankt sind und es irgendwie nicht wegkriegen. Und ich selber merke es auch. So ein Virus ist ganz schön nervig. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dem zu begegnen. Ja, wir würden sagen, wie cool, wenn wir jetzt einen Impfstoff haben. Impfen funktioniert ja so, dass wir eigentlich meistens, ich hoffe, die Mediziner korrigieren mich, falls es falsch ist, aktiv sozusagen immunisieren. Das heißt, eigentlich kriegt man eine kleine Dosis von diesem Virus oder irgendetwas, was dann unsere eigenen Antikörper anregt, ganz, ganz stark zu werden, dass wenn der dann wirklich kommt, dieser Virus, nämlich von außen, dass meine Antikörper so stark sind und ihn gleich im Keim ersticken, bevor die Krankheit sich in mir ausbreiten kann. Problem ist, wenn das nicht geschehen ist und der Virus kommt und ich werde krank und er ist stark in meinem Körper, dann ist mein Körper zu schwach, diese Antikörper zu bilden. Und dann hilft nur noch sozusagen eine passive Impfung. Ich bekomme sozusagen den Antikörper schon massiv eingespritzt oder irgendwie anders zugeführt. Und dann können diese fremden Antikörper, die dann meine Antikörper werden, diesen Virus vernichten. Fakt ist aber, damit ein fremder Antikörper entstanden ist und entstehen kann, musste auch der irgendwie mit diesem Virus in Kontakt treten. Wir haben noch viel Zeit, eine Passionszeit, darüber nachzudenken, warum er sterben musste. Für mich ist ein Ansatz, das langsam anfangen zu denken. Er musste mit dem Virus, dem Hauptvirus des Menschen, in Kontakt treten. Er ist nicht nur Mensch geworden, um einer von uns zu werden, um uns irgendwas vorzuleben oder irgendwas zu lehren, sondern er ist Mensch geworden, um letztlich sündiger Mensch zu werden, nämlich mit dem Hauptvirus infiziert zu werden, um letztlich dann Antikörper zu bilden, der den zu überwindet. Diesen Hauptvirus des Menschen zu überwinden. Aber dazu muss er selber krank werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und jeder, der Jesus davon fernhalten will und sagt, oh nein, das hat er nicht. Der hat irgendwie nur unsere Sünde getragen oder irgendwie. Nein, er ist infiziert worden. Und deswegen sagt er, ich bin gekommen, genau das zu tun, den Spott zu tragen, nämlich dein und mein Spott über Gott. Und mein Misshandeln Gottes. Mein Unglaube. Und wie ich ihn am liebsten für tot erkläre. Und wenn wir das auch nicht in Gedanken machen, weil wir sind ja alle gute Christenmenschen, die sagen, es gibt Gott, so leben wir doch oft so, als ob es ihn nicht gäbe. Und wir so oft ihn nicht nach seinem Willen fragen. Und manchmal wollen wir es nicht, manchmal vergessen wir es einfach nur. Das spielt doch keine Rolle. Wie viel guter Christenmensch lebt gottlos. Ja, und das ist in guter Gesellschaft, macht ja jeder, andere auch. Aber genau das ist das Problem. Es steckt so tief in uns drinnen, dass wir es oft gar nicht merken. Wir leiden manchmal noch gar nicht dran, weil das eine Blindheit ist, die uns alle besitzt. Und es gibt kaum einen, wo das auftaucht, wo wir merken, ach, das ist ein gesunder Mensch. Ich bin ja krank. Deswegen ist er gekommen. diese Krankheit zu heilen. Aber dazu muss er selber infiziert werden, um sie letztlich von innen heraus zu überwinden. Er muss mit Sünde infiziert werden, er muss durch den Tod gehen. Das, was für uns alle normal ist, musste er bewusst auf sich nehmen. Weil für ihn war es nicht normal. Und dahinter steckt die Botschaft: Es gibt kein Ostern, keine Auferstehung, kein Leben ohne Karfreitag, ohne Sterben, ohne Tod. Keine Macht ohne Ohnmacht. Diese Melodie, die sich da langsam reinfärbt und er selber sie als seine Bestimmung sieht, nämlich ich musste sterben, ist die Voraussetzung, um Leben zu wirken, um Versöhnung zu schenken, um die Not in uns zu lindern. Was bedeutet das für uns? Was können wir mitnehmen? Als erstes eine Aufgabe für die Fastenzeit von jedem von euch. Besinnt euch ruhig auf das Wesentliche, ja? Und fastet nicht nur Pralinen. Besinnt euch doch darüber, warum musste Jesus sterben, und nehmt diese Frage mit. Warum glaubst du, dass Jesus sterben musste? Und zwar für dich. Warum musste er für dich sterben? Und wenn es weh tut und man denkt, oh, ich feiere eigentlich lieber Ostern als Karfreitag, ja, dann denkt dran, das ist genau diese heilsame Verstimmung, die uns vielleicht mit auf den Weg gegeben wird, damit wir daran knabbern und kauen und vielleicht zu Ostern auf einen guten Geschmack kommen. Wer nicht Fragen hat, und es kommen vielleicht dadurch viele Fragen, der wird auch keine Antworten finden. Und jede Frage, die uns da bitter aufstößt, die kann zu einer guten Bitte werden. So wie die Bitte des Blinden. Und wer weiß, dann sind vielleicht auch Antworten da. Und umso froher können wir Ostern feiern. Doch noch ein anderer Gedanke, den möchte ich mitgeben. Und den hat Jesus uns mitgegeben. Wenn wir Jesus folgen wollen, und das ist das, was ein Christ tut, er sagt, ich möchte Jesus folgen. Warum sollte er dann einen anderen Weg gehen können als er? Jesus sagt an anderer Stelle, wer mir folgen will, der tue große Wunder und heile wie ich. Nein, sagt er nicht, sondern er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich, der sterbe und dann folge er mir nach. Er fängt genau mit seiner Bestimmung an, die er als seine Bestimmung sagt. Und damit konfrontiert er uns. An anderer Stelle sagt er das wunderschöne Bild vom Weizenkorn. Und er sagt, wenn du ein Weizenkorn hast, dann kannst du es betrachten für sich. Und es ist wunderschön, kannst dich dran freuen. Aber damit es Frucht bringt, muss es in die Erde. Und er sagt, da muss es sterben. Das heißt, es verliert seine Form, seine eigentliche Erscheinung, es bricht auf. Man könnte auch sagen, es geht kaputt. Ja, okay, die Biologen würden sagen, ganz so ist es vielleicht nicht. Aber im Bild gesprochen, es geht kaputt, damit letztlich eine Pflanze heraus entstehen kann und noch viel, viel, viel mehr Frucht bringt. Und dann sagt er, meine Jünger werden da sein, wo ich auch bin. Die werden genau diesen Weg gehen. Dieses Prinzip, es gibt kein Ostern ohne Karfreitag. Es gibt keine Herrlichkeit ohne Niedrigkeit. Die gilt auch für unser Leben. Und wir wollen es ja genau andersrum. Wir kommen doch zu ihm und schreien oft, nimm uns weg. Nimm uns weg, diese Not, die auf uns liegt. Mach uns frei. Und vielleicht ist seine Antwort, ja, aber durchs Sterben hindurch. Auch für dich. Und das gilt es manches Mal durchzubuchstabieren. Vielleicht gilt es manchmal, in den Erwartungen und Druck machen der Menschen zu sterben. Nicht zu sagen, ich mache sie alle weg, sondern sagen, was ist eigentlich das, wo ist eigentlich da meine innere Stimme, die immer rebelliert, wo versuche ich da zu kämpfen und zu sagen, nein, ich strecke alle Waffen, damit etwas neu werden kann und lebendig werden kann, was wirklich zählt. Manchmal gilt es, der Jagd nach dem Geld, dem besseren Arbeitsplatz, nach größerem Einfluss zu sterben, damit Beziehungen wachsen können. Manchmal geht es der Sehnsucht nach mehr Spaß, nach Unterhaltung zu sterben, damit ich befreit bin für andere, mehr Zeit mit meinem Gott verbringen kann. Gerade in unseren Bedürfnissen auch nach Rettung Manchmal wollen wir die Krankheit weghaben, die Einsamkeit, den Druck. Oder manchmal einfach die blöden Situationen, in denen wir stecken, auf die wir einfach keinen Bock haben. Und er sagt, wenn du jetzt bereit bist, von deinen eigenen Bedürfnissen loszulassen, dann kann ich in dir Neues wachsen lassen in dieser Situation. Leben im Tod. Doch wenn du versuchst, dem zu fliehen, wirst du es nicht erfahren. Du wirst immer aus eigener Kraft kämpfen. Du wirst aus eigener Kraft versuchen, mir zu folgen. Aber wenn du bereit bist, den Weg mit mir durch das Sterben zu gehen, dann werde ich mein Leben in diesen schweren Situationen wachsen lassen. Meine Herrlichkeit. Wenn du mir folgen willst, ist der erste Schritt nicht, dass ich dein Leben leichter mache, sondern dass du es verlierst. Gib mir deinen Wunsch nach mehr Zeit, Heilung, Freiheit, Geld und gib dich ganz in meine Hand. Dann wirst du meine lebendig machende Kraft erfahren. Karfreitag kommt vor Ostern. Ohnmacht vor Macht. Aufgeben vor Gewinn. Das ist die Melodie, die uns verunsichert. Aber ein bisschen, wenn sie uns trifft, spüren wir, da ist vielleicht eine große Wahrheit dahinter. Es sind zwei Melodien, zwei Klänge, die uns prägen und die uns mitschwingen und die Jesus uns heute mitgibt. Und beide gilt es, im Glauben zu ergreifen. Die Stärke unseres Herrn und die Schwachheit unseres Herrn. Der eine Weg, der Leidensweg, der führt letztlich zum inneren Frieden und inniger Gemeinschaft mit Gott, zum Versöhntsein. Und der zweite wird zum Staunen über die großartige Wirken Gottes führen, zu mehr Kraft, nämlich dass der Weg dann, der sich in Ostern ganz durchsetzt. Ich wünsche uns, dass wir beides, die Kraft unseres Herrn und die Ohnmacht unseres Herrn, in der Passionszeit uns vor Augen halten und miteinander im Ringen lassen. Und nicht uns für eine Seite entscheiden, damit er selber groß wird in uns. Und ich wünsche uns, dass seine Bestimmung uns nicht in Verstimmung versetzt, höchstens heilsam, damit letztlich er seine lebendig machende Stimmung in uns prägen kann. In diesem Sinne, eine gute, gesegnete, tiefe Passionszeit uns allen. Amen.